Welches dieser Wörter haben, dieser Begriffe haben wir hier schon bereits eingebaut? Wie lassen sich diese etwas aufteilen?
Eigenschaften und Wesen.
Nun kommen wir zu einem Problem, aber wir wollen jetzt nicht eigentliche Theologie besprechen. Das Problem ist, dass bei den Theologen, bei den Dogmatikern, es eine konstante Schwierigkeit ist, zu unterscheiden zwischen Wesen und Eigenschaften. Aber was wir tun können, ist Folgendes: Wir treffen einmal einfach eine Entscheidung und sprechen von dem, was zu seinem grundsätzlichen Wesen gehört, und dann sprechen wir von seinen Beziehungseigenschaften und so weiter. Wenn wir jetzt ganz von Anfang anfangen wollten, um Gott etwas kennenzulernen, dann können wir sagen, es fehlt hier noch eins, und das liegt gerade hier. Gott ist eine Person. Gott ist in seinem Wesen. noch ein drittes. Licht ist ein Bild für dies. Auf der ersten Hand, ja. Das, genau. Also, wir brauchen jetzt nicht lange stehen zu bleiben. Uns interessieren jetzt die Eigenschaften, die ihn in Beziehung zu bringen.
Bitte?
Wort. Das hat mit dem zu tun.
Das hat mit Johannes 1 geerbt. Ja. Ist doch noch ohne Beziehung, oder?
Wie? Ohne Beziehung?
Ja, Johannes 1 am Anfang war das Wort.
Wort ist Kommunikation. Es muss jemand anders sein, um zu sprechen. Ja. Sie können Beziehung haben, ohne Menschen zu haben, denn Gott ist drei. Ja. Aber er hat innerhalb sich selbst hat er Beziehungen. Diese Beziehung ist eine kommunikative Beziehung. Es ist eine Beziehung der Liebe und so weiter. Grundsätzlich können wir also sprechen, von der Person Gottes, von den Eigenschaften Gottes und vom Tun Gottes oder vom Handeln Gottes. Das ist das Letzte. Und dieses Handeln beginnt in seinem Ratschluss, setzt sich fort in der Schöpfung und dann im Umgang mit der Schöpfung, Erhaltung oder Nichterhaltung, Rettung oder Gericht. Wie Gott das tut, das ist dann ein großes Thema für sich. Wir klammern einmal aus dieses Handeln. Offenbarung ist auch ein Handeln Gottes. Übrigens, er hat gesprochen, er hat sich offenbart. Ja? Das ist ein Handeln Gottes. Die Erscheinungsformen, die gehören zu seiner Person. Ja, zur Trinität, glaube ich, wollten Sie. Ja, die Art und Weise, wie er ist. Das ist also eins. Wir kommen jetzt zu den Eigenschaften. Wir haben Eigenschaften seiner Größe, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, Ewigkeit, die Größe Gottes. Wir haben Eigenschaften seines Charakters, und hier sind wir bei unserem Thema jetzt. Der Charakter Gottes, da könnten Sie allerhand nennen, ja, Er ist heilig, gerecht und so weiter. Im Grunde ist der ganze Charakter Gottes zusammenzufassen in zwei Polen. Heiligkeit und Liebe. Die Heiligkeit drückt sich aus in Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Wie drückt sich die Liebe aus? Können Sie noch andere Eigenschaften nennen, die Liebe zum Ausdruck bringen? Langmut. Treue. Barmherzigkeit. Sanftmut. Güte, gnädig, ja. Allerlei, ja. Die lassen sich sammeln. Manchmal haben sie verbindende, so wie zum Beispiel Güte. Das sind dann fast Oberbegriffe, ja. Güte, auch Treue, obwohl Treue eigentlich zu seiner Heiligkeit gehört, denn er bleibt unveränderbar, er ist immer der Heilig, er sündigt nicht an dieser Stelle. Diese zwei Eigenschaften tragen gleichsam oder beinhalten den Charakter Gottes. Nun sagt Gott in dem Wort, er hat uns in seinem Bilde geschaffen. Dieses Bild trifft hier nicht zu. Es trifft zu in seiner Person. Wir haben von seiner Person gesprochen. Das heißt, wir sind Geister, wir sind Denkende und so weiter. Ja? Da haben wir ein Stück Ähnlichkeit, wir kommunizieren. Aber wir hier, hört es auf, ja? Wir sind nicht so groß wie Gott. Aber im Charakter war der Mensch wieder wie Gott geschaffen. Und zwar war er heilig und liebevoll. Das ist charakterliche Ebenbildlichkeit. Am Anfang war der Mensch so heilig wie Gott und so liebend wie Gott. Was die Sache selbst betrifft. Das ist die charakterliche Ebenbildlichkeit. Wir könnten jetzt lange dabei stehen bleiben, aber wir müssen weiter. War mal eine kleine Übung. Wir kommen zu Arabisch 4. Arabisch 4. Die gesellschaftliche Ebenbildlichkeit oder Ähnlichkeit, die gesellschaftliche Ähnlichkeit. Im Menschen hatte Gott in Miniatur ein Gegenüber. Aber ein solches Gegenüber hatte er bereits in sich gehabt. Gott ist gleichzeitig Einzahl und Mehrzahl. Und der Mensch ist wie Gott Einzahl und Mehrzahl. Nicht in derselben Stärke, aber die Sache ist da. Inwiefern ist der Mensch eins? Wie drücken wir das aus? Wir sprechen von Menschheit, ja? Eine Menschheit oder Gesellschaft, wenn wir Teile der Menschen nennen. Der Mensch ist mehrzählig, wenn wir an die Individuen denken. Es gibt viele Einzelne in einer Gesellschaft, aber wir sprechen von der Gesellschaft, der Gruppe, der Familie, dem Volk, der Menschheit und so weiter. Wir sammeln die vielen und machen daraus eins. Und die Menschen wissen um ihre Zugehörigkeit. Sie wollen letztlich nicht einsam sein. Sie wissen aber um beides. Um ihre Individualität und um ihre Gesellschaft. Das heißt, an dieser Stelle, was das Gesellschaftliche betrifft, haben wir in der Menschheit etwas Ähnliches wie bei Gott. Eine Einzähligkeit und eine Mehrzähligkeit zur gleichen Zeit. Bei Menschen, bitte? Bei Menschen beginnt das in der Ehe. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn eins und mehrzählig, aber zunächst einmal nur zwei. Aber die Ehe und das Wesen des Menschen war so angelegt, dass er sich vermehren konnte. Und beim ersten Kind haben wir schon drei. Bitte?
Ist es nicht auch so, dass jeder Mensch, also jeder einzelne Mensch auch Einzahl und Mehrzahl ist, wenn Sie sagen, zum Beispiel bei einer Entscheidungstreffung, dass ich dann mir zum Beispiel ein Gegenüber werde und dann noch ein Dritter, der dieses Gespräch von den zwei widerstrebenden Seiten, gegeneinander stehenden Seiten beobachtet, bin ich dann auch Einzahl und Mehrzahl? Weil die Entscheidung ist doch dann Einzahl, aber wie die entsteht, ist doch dann manchmal auch eine Zahl.
Ja, das ist, kann man auch als Parallele nehmen. In sich selbst scheint der Mensch sogar eine Art Mehrzahl zu sein, ja? Eine Fähigkeit zur Mehrzähligkeit. Doch. Zur gesellschaftlichen Ähnlichkeit oder Ebenbildlichkeit gehört auch die Sprachverwandtschaft des Menschen mit Gott. Wenn Gott den Menschen schafft, dann kann er sofort mit ihm sprechen. Der Erste, der spricht, ist Gott. Wissen Sie, was das Erste war? Wir wissen nicht die Wörter, aber wir wissen den Inhalt. Wissen Sie, was Gott dem Menschen mitteilte? Das Allererste, das Gott dem Menschen mitgeteilt hat. Wie bitte? Nein, nicht das Allererste. Das wäre dann ein... Wie bitte? Nein. Das hat Adam gesagt. Noch nicht ganz.
Gott hauchte ihn ein, er das Leben ein.
Nun, das war ein Handeln, ja, aber ein Sprechen. Wie bitte? Ja, er segnete sie. Nach Kapitel 1 segnet er sie. Nicht sein Imperativ, nicht du sollst, sondern ein Geben, nicht ein Fordern. Das Erste, das Gott immer spricht, ist Geben, nicht Fordern. Das erste Wort Gottes ist ein Geben, auch im Gesetz. Und dann erst kommt das Fordern, die Forderung an den Menschen. Gott spricht segnend, aber eben, der Mensch ist dann imstande zu sprechen. Der Mensch ist also geschaffen worden mit einer Sprechfähigkeit. Und das gehört zu seiner gesellschaftlichen Ebenbildlichkeit. Wir kommen zu einem fünften, Arabisch 5, Punkt. Die Begrenzung in der Gottesebenbildlichkeit. Klein a, hier will ich dreierlei besprechen, klein a, Punkt. Das erste Maß oder die erste Begrenzung in der Ebenbildlichkeit war das Maß der Ebenbildlichkeit, das Adam und Eva gleich am Anfang hatten. Und möglicherweise war diese Ebenbildlichkeit wachstumsfähig. Das ist ein schwieriger Gedanke, aber können Sie sich vorstellen, dass man zunehmen könnte in der charakterlichen Ebenbildlichkeit, ohne sündig zu sein? Gibt es eine rein positive Zunahme, ohne ein Besserwerden? Bitte. Und worin bestand jetzt die Zunahme? Was nahm zu? Das ist noch ein interessantes Thema. Worin bestand das Lernen des Gehorsams? Wie bitte? Ja, das ist die Stelle, aber worin bestand, was hat er gelernt?
Weil er wurde ja auch ganz Mensch und hier drin hat er gelernt, auch die Leiden, die Fragen zu meistern.
Sie meinen, er hat also in der Erfahrung gelernt, wie man damit fertig wird.
Als Mensch, ja. Weil Gott war ja vorher auch schon, er wurde ja Mensch. Und dann kam er eben auch, und er lebt auf dieser Erde. Er lebte eben den halben Spur, um richtig zu sein. Er lebte eben den halben Spur. Angefochten zu sein und dann auch in Gethsemane zu ringen, dass der Kälte nicht vorbeigeht, wenn sie nicht sein soll.
Was geschieht, wenn man lernt? Lernen Sie jetzt? Lernen Sie etwas in diesen Tagen? Was geschieht da? Was sagen Sie? Wie bitte? Was wächst? Wenn Sie gehorsam lernen, was lernen Sie? Hat Jesus nicht Vertrauen gehabt zur Richtigkeit des Willens seines Vaters?
Das wollte ich nicht. Dann sagt es, man kann es ja haben, aber man kann dadurch auch zunehmen.
Das Vertrauen kann zunehmen. Kann stärker werden.
Denn ein Menschen zum Beispiel bringe ich ja auch erstmal ein bestimmtes Vertrauen entgegen, obwohl ich ihn nicht kenne. Und dieses Vertrauen wächst ja auch.
Ja. Vertrauen äußert sich in Gehorsam. Ja. War Jesus je ungehorsam? Wieso musste dann gehorsam lernen? War er nicht barmherzig? Entschuldigung.
Er musste gehorsam lernen, weil er Fleisch war. Und das Fleisch musste sich dem Gesetz, das er selbst gegeben hatte, zum ersten Mal untertan sein.
War das Fleisch unwillig?
Das muss ja nicht unbedingt sein. Also zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, aber wenn ich als Kind, kann ich ja nie gelogen haben, und dann lernen, dass es gut war, nicht zu lügen. Es muss ja nicht die Voraussetzung sein, dass ich gelogen habe, um zu lernen, dass man nicht lügen soll. Sondern ich kann ja auch lernen, dass es einfach gut war, das nicht zu tun.
Und wo ist bei der Gehorsam?
Nee, das war ein Beispiel.
Nein, ich spreche aber vom Gehorsam.
Ich brauche ja nicht ungehorsam gewesen zu sein, um zu lernen, dass Gehorsam wichtig ist. Sondern ich kann ja auch lernen, einfach das Gehorsam oder so, wie ich gehorsam war, weil Jesus ja ganz Gott, ganz Mensch war, dass es einfach gut war, so zu gehorchen. Aber dennoch lerne ich da den Gehorsam.
Man kann ja auch im Voraus, bevor man gehorsam ist, wissen, dass es gut war.
So.
Gut sein kann.
Ich würde
sagen,
dass der Impuls dazu bei Jesus darin bestand, zu sterben.
Und was lernt er?
Dass es heißt, Grenzen überwinden zu müssen.
Was es heißt, da kommen Sie der Sache näher. Information, Erlebnis. Lernen heißt, in ein neues Gebiet einzusteigen. Jesus verzichtet freiwilligerweise auf den Gebrauch seiner Allwissenheit. Er verzichtet auf seine Stellung und etwas, das er nie vorher gekannt hat, lernt er jetzt kennen. Er braucht nicht, er ist gar nicht ungehorsam, er hat keine Tendenz, ungehorsam zu sein. Aber er kommt in die Situation des Gehorsams und erfährt das jetzt und lernt diese Situation kennen, so wie sie Informationen kennenlernen. Ja. So lernt er die Situation des Gehorsams kennen und lernt Gehorsam. Nicht gehorsam zu sein, das braucht er gar nicht zu lernen. Das ist bei uns der nächste Gedanke. Man lernt gehorsam zu sein. Nicht das, sondern den Vollzug des Gehorsams lernt er. Er lernt, was es heißt. Ja. Er lernt dieses Kennen. Er geht durch die Bewegungen. Er ist immer gehorsam. Aber jeder Gehorsam ist ein neuer Akt und er nimmt also zu. Aber das war ein bisschen eine Abweichung. Bei Jesus haben wir eigentlich eine etwas andere Situation als bei Adam und Eva. Wenn zwei Leute sich kennenlernen und lieben, kann diese Liebe wachsen. Wenn die Liebe wächst, wenn jetzt Leute nach 10 Jahren sich mehr lieben als vorher, muss das voraussetzen, dass sie vorher in der Liebe fehlten? Nein. Interessant ist eine Formulierung bei Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Er hat eine Anzahl von Imperativen und immer wieder, das fällt geradezu auf, in diesem Brief tut er das viel mehr als sonst. Wie es auch bei euch der Fall ist, wie ihr auch tut. Ja. Sie tun es schon, nur sollen sie es noch mehr und weiter tun. Ja. In diesem Sinne könnte man vielleicht davon sprechen, dass die Gottesebenbildlichkeit an der Stelle der Liebe wachsen könnte. Insofern Adam und Eva ständig im Gehorsam bleiben und mehr Gehorsam lernen. Dann würden sie, man könnte vielleicht, das heißt, in dem Maße, wie es später hätte zunehmen können, wäre die erste Gottesebenbildlichkeit in einem gewissen Sinne begrenzt, ohne fehlerhaft zu sein. Ja? Sie würden also zunehmen in der Liebe, in der Dynamik der Liebe. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt sind wir aber schon gewissermaßen fast beim Spekulativen. Ja? Jetzt kommen wir zu einem zweiten, aber etwas konkreteren, kleinen B. Das beschnittene Maß an Gottes Ebenbildlichkeit, das beschnittene Maß. Wenn Adam und Eva sündigen, was geschieht da in Bezug auf die Gottes Ebenbildlichkeit? Kann jemand uns das sagen? Bitte? Hier sagt jemand, sie nimmt ab. Noch jemand? Ich nehme einmal an Ihre Voten entgegen. Ihre Beiträge.
Sie sehen aber auch, dass zunehmend, wenn ich von der Größe war, selbst zu regieren oder selbst zu sagen, oder
ich meine jetzt beim Sündenfall, wenn der Mensch würde, dann was?
Der Mensch wollte sein wie Gott.
Aha.
Von daher wollte er sich etwas aussehen, was ihm so nicht
gefällt. Mhm. Was geschah mit der eigentlichen Gottesebenwirklichkeit? Ist sie verloren gegangen? Warum schütteln Sie den Kopf? Wie bitte? Warum denken Sie das? Entschuldigen Sie, wenn ich immer nachfrage. Das dient, glaube ich, zum Lernen. Ich hoffe es wenigstens. Ich will Sie nicht irritieren. Sie haben offensichtlich einen Grund dafür, ja?
Weil ich mir denke, das hat sich zumindest weiter, ich habe sich nicht geändert.
Was hat sich nicht geändert an Ebenbildlichkeit?
Der Zustand des Menschen vor Gott.
Ganz konkret, wir sprechen von Ebenbildlichkeit. Welcher Zug hat sich nicht geändert? Wir haben drei Züge gehabt an Gottes Ebenbildlichkeit. Oder waren es nur zwei? Moment mal. Personale und charakterliche, ja? Und gesellschaftliche, ja?
Denn die zwei Personal und gesellschaftliche, charakterliche.
Da. Jetzt werden wir genauer, ja? Wenn wir die drei einmal anvisieren, uns anschauen, obwohl die auch gesellschaftlich auch gelitten hat, die Beziehungen haben gelitten. Aber grundsätzlich ist er immer noch, ja, er ist weniger, an der Stelle ist es angeknackst, das heißt angeschlagen. Er ist nicht mehr liebensfähig, er ist nicht mehr gesellschaftsfähig, er ist in die Isolation getrieben, ja, er flieht ja vor Gott. Aber er ist immer noch ein gesellschaftliches Wesen. Bitte?
Was bedeutet denn Herr Gottes Aussage nach dem Sündenfall? Nachdem jetzt der Mensch so geworden ist wie unser einer, wir sind jetzt nur auf die Fähigkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden, oder gehört eines von diesen genannten Ebenbildlichkeiten dazu?
Weder dies noch das eigentlich. Es bezieht sich in dieser Aussage, scheint mir, auf die Tatsache, dass der Mensch jetzt Bekanntschaft gemacht hat mit dem Bösen, sowohl als mit dem Guten. Er wusste theoretisch davon, denn Gott hatte gesagt, dies ist ein Baum des Guten und Bösen, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja. Aber er kannte das Böse nicht. Ja. Gott hatte bessere Einsicht. Aber jetzt, wo er das Böse getan hatte, war er in dem Maße wie Gott, dass er Bekanntschaft hatte mit dem Bösen. Aber gerade weil er Bekanntschaft gemacht hatte mit dem Bösen, war er nicht mehr wie Gott charakterlich. Er war nicht heilig, er war sündig. Er war nicht liebevoll. Er hat sich abgewendet von Gott. Ja. Er hat sich abgewandt von Gott. Seine Liebe zu Gott war weg. Er hat sich vor Gott gefürchtet. Nicht, die Gemeinschaft ist nicht da. Das heißt, das Maß an Gottes Ebenbildlichkeit ist erheblich beschnitten worden. Der Grund, weshalb wir nicht sagen, dass es gänzlich verloren ging, ist der, dass an drei Stellen in der Schrift der gefallene Mensch immer noch als Ebenbild Gottes genannt wird. Und diese drei Stellen sind 1. Mose 9, Vers 6. 1. Mose 9, Vers 6. Apostelgeschichte 17, Vers 28, 17, Vers 28 und Jakobus 3, Vers 9, 3, Vers 9. Dass etwas verloren ging, besagen folgende Stellen. Römer 3, Vers 23. Sie sind allzumal Sünder und was? Ermangelndes Ruhmes, ja, danke, den sie bei Gott haben sollen. Das heißt, die Herrlichkeit im Grunde. Die Herrlichkeit. Das heißt, sie sind nicht mehr wie Gott, sie sind Sünder. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Wesen, sein Charakter. Und im Evangelium wird diese Heiligkeitsebenbildlichkeit wiederhergestellt. Epheser 4, Vers 24. Wenn es heißt wiederhergestellt, dann heißt es, dass irgendetwas verloren gegangen war. Und 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Die letzten zwei Stellen geben zu verstehen, dass etwas wird, das nicht war. Mit anderen Worten, der Mensch hatte es verloren. Mit dem Sündenfall verliert der Mensch seine Gottesebenbildlichkeit an der Stelle der Heiligkeit, an der Stelle des Charakters. Und an den anderen Stellen wird sie auch angeschnitten. Der Mensch ist immer noch ansprechbar, aber die Beziehung zu Gott ist doch erheblich angeschlagen. Groß C. Punkt. Wir gehen jetzt zu einem anderen Thema über. Groß C. Punkt. Wir hören auf mit der Gottesebenbildlichkeit, sprechen immer noch vom Wesen des Menschen, aber wir wollen jetzt von seiner leiblichen Seite sprechen. Wir sprechen von der Leiblichkeit des Menschen. Die leibliche Seite des Menschen. Zuerst Arabisch 1, Punkt. Sein Leib als solcher, der Leib des Menschen als solcher. Der Leib des Menschen stammt vom Erdboden, ist aus materiellen Stoffen der Erde gemacht worden. Dieses bezeugen die Bibel und die Naturforschung. Ein Theologe berichtet, 16 Urstoffe, einschließlich die 6 lebenswichtigen Mineralien, machen fast 6% der Körpermasse aus, der Rest sei Wasser, Kohlenstoff und Gase. Vom Körper anderer irdischer Lebewesen unterscheidet sich der menschliche dadurch, dass er besonders dazu geeignet ist, den Menschengeist zum Ausdruck kommen zu lassen. Dieser diese Struktur des Menschen, dieser Leib des Menschen in seiner Eigenschaft, den Menschengeist zum Ausdruck zu bringen, befähigt ihn zu Geistestätigkeiten. Der Leib des Menschen befähigt ihn zu Geistestätigkeiten und zum Erleben geistiger Erfahrungen. Glück, Schmerz, Gebet, Ehre, Interesse, Forschung und so weiter können mittels des Körpers auf geeignetste Weise ausgedrückt werden. Da erzählt man die nette Geschichte von zwei Juden, die im kältesten Winter Kanadas unterwegs sind, auf der Straße. Sie sind angepummelt, Hände in der Tasche. Es ist furchtbar kalt. Keiner sagt etwas. Mit einmal sagt Abraham zu Isaac: Isaac, warum sagst du nichts? Isaac sagt zu Abraham: Was meinst du? Ich will doch nicht meine Hände verfrieren lassen. Ja? Er braucht seine Hände zum Reden. Ja? Und die will er nicht aus der Tasche holen. Ja? Und dann muss er still sein. Wir Menschen haben nicht nur mündliche Sprache, sondern wir haben Körpersprache. Und in den letzten Jahren hat das Studium dieser Körpersprache zugenommen. Sie spielt heute eine große Rolle. Wir haben einen Kopf, der geeignet ist, ein Gehirn zu fassen, mit welchem wir forschen können. Unsere Augen, unser ganzes Gesicht, unsere Haltung ist geeignet für das Gebet, für die Begegnung mit Gott und so weiter. Der Leib ist also geeignet, einen Geist zu tragen, der in Gottes Bild geschaffen ist, und dieser Leib kann diesen Geist zum Ausdruck bringen. Das heißt, der Geist kann sich mittels dieses Körpers zum Ausdruck bringen. Man denke nur an die Hand, die Stimme, den Kopf. Allerdings ist der Mensch in dieser Funktion seit dem Fall gelähmt. Er kann nicht mehr so wie früher. Bitte?
Ich habe mal eine Frage dazwischen.
Ja.
Jetzt vom Schöpfungsbericht, der Schöpfung im nachfolgenden Kapitel erzählt zum Beispiel, wie alt Menschen geworden sind, damals 900 Jahre und das ist wie alt. Ist es einfach auch darauf zurückzuführen, dass sie eben damals noch von ihrer persönlichen Charakter her noch sehr nahe Gott waren? Adam und Eva waren doch eigentlich vor diesem Fall eigentlich mehr aufs ewige Leben fixiert, anstatt zu sterben.
Ich würde der Meinung sein, es würde auf zweierlei zurückzuführen: auf die Substanz des menschlichen Wesens. Sie hat immer noch die frühere Substanz. Und eigentlich müsste ich umgekehrt anfangen. Die Atmosphäre hat sich ganz offensichtlich geändert. Die Lebensbedingungen sind anders geworden mit der Sintflut. Die Wissenschaft weiß heute um die Möglichkeiten der Sintflut und die Veränderung solcher Lebensbedingungen, sodass es heute nicht mehr eine so gesunde, das menschleibliche Leben förderliche Situation ist in diesem Universum. Denken wir nur an die, wenn jetzt die Ozonschicht durchbrochen wird, ja, und Strahlen durchkommen. Früher muss offenbar noch eine stärkere Schicht gewesen sein. Die Temperatur dieser Welt scheint zuzunehmen. Das Wetter in diesem Jahr dürfte in dem Zeichen dieser Zunahme der Temperatur stehen. Wir können mit weiteren Zunahmen rechnen. Das könnte mit sich bringen, dass das Alter noch mehr zurückgeht. Ich weiß es nicht. Aber es braucht nun Zeit in dieser neuen Situation, dass das Leben des Menschen dadurch angeschlagen wird, beeinträchtigt wird. Es braucht Zeit, bis dies seine Wirkung auf den Menschen hat. Zu gleicher Zeit aber bringt der Mensch, die Familie Noah, mit sich noch bessere Substanzen von früher, weil eine gesundere Atmosphäre war. So nimmt es Zeit, bis das abgebaut wird und ein anderes Altersniveau erreicht. Sie haben eine sehr starke Reduzierung von Generation zu Generation, Vater zu Kind und Enkel. Aber dann ebnet es sich wieder ein, weil die Atmosphäre konstant bleibt und in dieser Atmosphäre lässt sich dann so und so lange leben, offenbar. Das ist meine Theorie.
Also ich hätte also noch nichts damit zu tun, dass eben nach dem selben Fall der Mensch dort irgendwie charakterlich abgenommen hat oder so.
Vielleicht. Denn das Alter nimmt ja schon vorher im Allgemeinen ab. Es gibt dann noch diesen zeitlichen Riesen Methuselah. Ja, zeitlichen Riesen Methuselah. Aber sonst im Allgemeinen heiratet man früher von Generation zu Generation und stirbt etwas früher, ja. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das könnte der Fall sein. Ja. Noch einmal zurück zum Leib. Leib und Seele sind grundverschiedene Substanzen. Dennoch sind beim lebenden Menschen die beiden so stark eins, dass man sich als ein Wesen empfindet. Und beim Gläubigen ist allerdings trotz dieser Einheit eine Diskrepanz vorhanden, die sich steigert in dem Grade, wie das neue geistliche Leben sich entwickelt und der Körper altert. Paulus spricht von einem Auseinanderklaffen. Wenn auch der äußere Mensch abnimmt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Man empfindet in einem stärkeren Maße ein Auseinandergehen von Leib und Seele. Man empfindet hier eine Spannung. Aber normalerweise empfindet man sich als eine Einheit. Beim Menschen ist der Körper für den Geist geschaffen. Der Körper ist für den Geist geschaffen. Als Instrumentarium der Seele. Der Leib ist das Werkzeug des inneren Menschen. Hierzu ist die Einheit von Leib und Seele notwendig. Da der Geist sich durch den Leib äußert, kann man in starkem Maße das Innere eines Menschen erkennen an den Bewegungen und dem Aussehen seines Leibes. Man vermag jedoch nicht den Geist zu erfassen durch ein Studium des Leibes, nicht gänzlich. Es hat seine Grenzen. Nur bis zum Teil können wir unser Inneres gegenseitig erkennen an dem Äußeren. Und sogar die Ehe ist hier belastet. Denn obwohl sie eine sehr innige Beziehung ist, leidet sie darunter, dass keiner den anderen sehen kann. Menschen sind blind füreinander. Sie sehen nur die Hülle. Ja. Wir sehen nicht den Geist des Menschen und wir sind angewiesen auf Sprache. Und wenn der andere nichts macht, dann sind wir alleine. Ja. Etwas Furchtbares, das seit dem Sündenfall da ist, aber es ist so. Der Leib ist eine Hilfe, aber hat seine Grenzen in der Ausdrucksweise der Seele. Wir können die Seele nie richtig studieren. Die Psychologie übernimmt sich. Sie will die Seele des Menschen erfassen beim Studium des Leibes und das geht nicht. Es geht zu weit. Die Missachtung dieses Aspektes hat die von der Schrift losgelöste Psychologie in die Irre geführt. Und nur die Offenbarung Gottes kann den im Geiste erblindeten Menschen die Augen für sein eigenes inneres Wesen öffnen. Die Verbindung zwischen Leib und Seele ist aber stark und ist ein Bestandteil des Lebens selbst. Wir machen Fortsetzung nachher.